Radioaktiv. Nachgefragt.
Ja, schönen Dank. Sie hat ja schon gesagt, wir plauschen uns ein bisschen ins Thema rein, dann wird Harald mehr lesen.
Zwar trugen nur modebewusste junge Männer die Haare wirklich lang, aber auch die Älteren wollten zumindest nicht mehr verstecken, was sie an Stoppeln und Strähnen zu bieten hatten. Das Männerhaar wurde zu einem herausragenden Medium der Selbstdarstellung, signalisierte unterschiedliche Lebenseinstellungen und war entsprechend umkämpft. Ungezählte Prügel und Beschimpfungen setzte es wegen der langen jungen Mähne. Man mag solche Details für nebensächlich halten, aber sie markieren, dass sich Fundamentales änderte in einer Zeit, die doch nur geradlinig voranzuschreiten schien.
Radioaktiv. Nachgefragt.
In dieser Woche war der Autor Harald Jähner zu Gast in der Hamelner Buchhandlung von Blum. Er hat aus seinem neuen Buch Wunderland gelesen, die Gründerzeit der Bundesrepublik zwischen 1955 und 1967. Jähner ist selbst Jahrgang 53 und in Duisburg aufgewachsen. Er studierte in Freiburg und Berlin, wo er seit vielen Jahren lebt. Als Journalist schrieb er für die FAZ und die Berliner Zeitung und war Honorarprofessor für Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. Wunderland ist das dritte Buch in einer Reihe nach Wolfszeit, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und Höhenrausch, Deutschland zwischen den Weltkriegen. Ich hatte Gelegenheit, mit Harald Jähner nach seiner Lesung ein ausführliches Interview zu führen. Mein Name ist Joachim Stracke.
Herr Jähner, Sie haben ein Buch über die Erste Republik, die Weimarer Republik geschrieben. Sie haben ein Buch geschrieben über die Kriegsjahre danach, also nach den Kriegsjahren. Und Sie haben jetzt ein neues Buch vorgelegt, Wunderland, die Jahre 55 bis in die 60er rein. Wollten Sie sowas wie die Geschichte der demokratischen Entwicklung in Deutschland schreiben?
Ja, tatsächlich interessiert mich, wie aus den Nationalsozialisten, aus den Millionen von Parteigenossen im Dritten Reich wieder Bürger wurden und wie sich dann Deutschland, nachdem es diesen entsetzlichen Krieg entfesselt hatte und die Verbrechen des Holocaust und an der Ostfront begangen hatte, wie dieses Deutschland sich wieder zivilisierte und zu einer Nation entwickelte, die doch überraschend schnell wieder Vertrauen genoss. Bei den westeuropäischen Nachbarn, bei den Amerikanern, die 1955 sich schon wieder bewaffnete und dazu geradezu gedrängt wurde von der NATO, das hat mich schon fasziniert, wie also da ein verlässliches Gemeinwesen entstand, das demokratisch doch bis jetzt relativ stabil war. Erstaunlich stabil.
Sie haben dieses Buch geschrieben. Auf der Lesung wurde gesagt, eigentlich kennt man das alles, was in den Jahren passierte. Warum ist also so eine Betrachtung noch erforderlich gewesen für Sie?
Ja, man glaubt es zu kennen. Es gibt ja eine Menge Klischees, es gibt eine Menge Filme über das Wirtschaftswunder. Das Wirtschaftswunder hat sich selber sehr stark präsentiert und reflektiert, ungläubig auch. Deshalb auch der Ausdruck Wirtschaftswunder. Es kam vielen Menschen unverdient vor, dass man so schnell so wohlhabend wurde. Darüber staunte man selbst und man verulgte sich. Es gibt ziemlich viele Komödien und Satiren über das Wirtschaftswunder. Aber an ernsthaften Auseinandersetzungen damit mangelt es dann doch. Und darüber hinaus ist mein Anspruch dann auch relativ unterhaltsam zu schreiben. Und so war ich schon der Meinung, dass dieses Buch eine Lücke füllt. Und man glaubt immer, es hätte sich in diesen Jahren eigentlich nur quantitativ alles sehr dynamisch entwickelt, stringent geradewärts nach oben. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass unterhalb dieser linearen Entwicklung es dramatische Veränderungen gab im Verhalten der Menschen. Man nahm sich anders wahr, man ging im Laufe dieser Zeit anders miteinander um. Wie schon erwähnt, lernte man zu argumentieren, man lernte aufeinander einzugehen, man lernte mit verschiedenen Standpunkten konstruktiv umzugehen. Das hatte man ja alles im Dritten Reich verlernt und die Weimarer Republik war auch nur eine ganz kurze demokratische Epoche. Also zivilisiert miteinander umzugehen, die Widersprüche wahrzunehmen, sie nicht auszublenden. Das musste gelernt werden und dazu haben viele Phänomene beigetragen, unter anderem das Radio und vor allem das Fernsehen. Also die frühen Talkshows beispielsweise waren wichtige Vorbilder, bei denen man studieren konnte, wie man so gepflegt sich miteinander streitet. Das konnten die Deutschen damals noch nicht so richtig.
Haben Sie denn schon ein neues Buch in Arbeit?
In Arbeit insofern, als ich noch an Exposés arbeite, an Entwürfen für 2, 3 Titel, die ich demnächst schreiben könnte und will. Die Frage ist, womit ich beginne. Ich bin ja nun schon 72 und da muss man sich schon überlegen, wenn man gleich 3 Projekte ins Auge fasst, was macht man zuerst? Weil es ist ja wirklich nicht klar, ob man in der Zeit noch alle 3 schafft, vielleicht nur 2 und vielleicht kann man auch froh sein, dass man das eine noch gescheit hinter sich bringt. Und in diesem Prozess bin ich noch gerade. Insofern ist das noch nicht spruchreif, was als nächstes kommen wird.
Wie würden Sie denn die heutige Zeit beschreiben? Sind das die Krisenjahre oder wie würden Sie einen Titel, wenn Sie ein Buch über die heutige Zeit schreiben würden, benennen?
Einen Titel wüsste ich noch nicht, aber es sind auf jeden Fall entsetzlich aufgeregte Jahre, fast hysterische Jahre. Ich glaube, dass die Veränderung im Mediengebrauch und auch in der Produktion von Medien die Gesellschaft stark in permanente Unruhe versetzt. Und wir haben im Moment ein Mediensystem, das eben Polarisierung und Dramatisierung belohnt. Und es wird geklickt, was Phänomene möglichst krawallig darstellt. Und das ist schon ein Gift, was, finde ich, die öffentliche Reflexion der Gesellschaft über sich selbst also zersetzt. Ich habe den Eindruck, dass die Leute privat in der Kneipe ganz anders miteinander reden, viel cooler, bedächtiger, auch zweifelnder als dieses entschiedene, ständige Bemeinen, also im Internet natürlich ganz extrem, aber auch die seriösen Medien machen natürlich mit, wenn man sieht, mit welchen Schlagzeilen die um Klicks werben im Netz, das grenzt ja schon manchmal an Mogelpackung, fast an Betrug. Man kriegt eine reißerische Schlagzeile und dann beginnt man zu lesen, ist doch alles nicht so dramatisch. Und das ist ja im besten Falle, ne? Normalerweise viele unseriöse Medien dramatisieren dann einfach getrost auch im Text weiter. Das sind so Polarisierungsunternehmer quasi, die ihren Lohn daraus ziehen, also krass gesagt, die Leute gegeneinander aufzuhetzen.
Ein Bruch in der demokratischen Entwicklung war natürlich die Jahre des Nationalsozialismus, die haben Sie bisher ausgespart. Ist darüber genug geschrieben worden?
Ja, da sind Sie an einem Punkt meines Überlegens. Es gibt natürlich wahnsinnig viel, also Regalkilometer, muss man fast sagen, über den Nationalsozialismus, fast über jeden Aspekt. Da könnte es schon fast wieder reizvoll sein, ein überschaubares Buch zu schreiben, was so einen Überblick bietet. Jetzt hat gerade mein Kollege Götz Ali eins vorgelegt, was ich sehr interessant finde. Aber vielleicht ist da auch noch Platz daneben, was so einen Blick eröffnet, der für mich ja sehr typisch ist, nämlich auf den Alltag zu schauen und auf das, was so die Leute machen, die sich so als ganz normal begreifen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber es gibt vieles. Auch das Biedermeier reizt mich sehr als historische Epoche, die ja sehr, sehr kurz ist, die oft belächelt wird, weil in ihr so wenig passierte, weil sie so bescheiden war. Eigentlich berühmt geworden nur durch ihre Möbel und durch ihren Look, also durch die Kleidung, durchs Design. Aber was kann man Besseres sagen über eine Periode, die für schöne Gegenstände berühmt wird? Und das Biedermeier ist in seiner Politik des Durchwurstelns eigentlich ein wahnsinnig interessantes Thema.
Kommen wir mal zurück zu Ihrem Buch Wunderland. Wir sind ja beide Kinder sozusagen der 50er Jahre. Was ist Ihnen denn persönlich so als der Eindruck der 50er geblieben?
Also am meisten verblüfft hat mich, wie klassenmäßig Geschichte die Gesellschaft damals noch war, wie groß die kulturellen so und habituellen Unterschiede zwischen den gesellschaftlichen Schichten waren, wie sehr man von oben nach unten abfällig guckte, sich äußerte, wie wenig Durchlässigkeit es gab von unten nach oben, also wie schwer es war, voranzukommen, auch wenn man sich anstrengte, auch wenn man sich in der Schule bemühte, wie viele Steine da einem in den Weg gelegt wurden und wie sich die intellektuellen alten Schlages, so die Lehrer, die Pfarrer, die Journalisten so als unglaublich überlegen empfanden und auch als Erzieher so der einfacheren Leute, die fühlten sich in gewisser Weise verantwortlich, aber sie fühlten sich eben auch extrem überlegen und an dem Ton, mit dem in den Medien so über einfache Leute gesprochen wurde, das ist eine Abfälligkeit und eine Verachtung darin, die hat mich schon verblüfft. Also es gibt da zahllose Äußerungen, beispielsweise von Radiojournalisten, die sich über Campingplätze lustig machen und das vergleichen so mit Konzentrationslagern des Wohlergehens und so. Also wenn man heute so darüber reden würde, hätte man in mehrfacher Hinsicht einen Skandal. Also einmal wegen der Verächtlichungsmachung seiner Hörer und zweitens natürlich wegen des Herunterspielens des Nationalsozialismus. Aber das war so eine typische Formulierung von einem ganz namhaften Journalisten damals.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Im Studio der Autor Harald Jähner.
Über ein Wortgebilde bin ich gestolpert, beziehungsweise hat mich auch fasziniert. Sie sind ja im Ruhrgebiet groß geworden und Sie schreiben von der Ruhrgebietsromantik. Das Ruhrgebiet damals ja der Wirtschaftsmotor der Republik. Aber es wurde auch schon über Umweltverschmutzung zumindest nachgedacht. Der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Das war ja so eine Parole. Wurde da der Widerspruch schon mal aufgedeckt zwischen Wirtschaft und Umwelt?
Ja, so ganz sachte. So richtig klar war den Leuten nicht, was man mit der Industrie und mit dem Wirtschaften da so anrichtete. Man wusste natürlich weder was von Klimaschäden, sondern man sah Probleme, die immer sehr kurzfristig entstanden. Den Smog zum Beispiel in der Inversionswetterlage, also unter so einer Wetterglocke, der dann die Atemwege extrem belastete und der natürlich bei einer Wetteränderung schnell wieder beseitigt und auch vergessen war. Es gibt ein paar Ärzte, beispielsweise einen damals relativ bekannten Kinderarzt, der klagte gegen die Industrie wegen der vielen Langzeitschäden, die er an seinen kindlichen Patienten beobachtete. Diese Klagen wurden alle immer abgewendet, niedergeschlagen mit einem bezeichnenden Argument. Man sagte nämlich, diese Belastung sei ortsüblich. Das Ortsübliche war ja gerade das Problem. Aber das sahen die Gerichte anders. Die meinten, man muss sich damit abfinden oder eben wegziehen, wenn einem das zu viel wird. Und diese Art von Gleichgültigkeit, die ist schon für diese Zeit ziemlich typisch. Ich erinnere mich an ein persönliches Erlebnis, was ich mit meinen Klassenkameraden und anderen teilte. Wir sind eines Nachmittags aus der Schule gekommen und da stand über der Straße, durch die wir laufen mussten, so eine gelbe, ziemlich giftig aussehende Wolke. Und was muss da entwichen sein aus der nahen Zinkhütte oder was weiß ich wo. Wir gingen also so darunter durch und am Nachmittag wurde allen schlecht. Alle haben sich erbrochen. Es ging uns wirklich für ein paar Stunden fürchterlich. Das war dann am nächsten Morgen wieder weg und alle gingen getrost wieder zur Schule. Und es hat niemanden gestört. Es gab keinen Elternteil, der irgendwo angerufen hat und gefragt hat, was war da eigentlich los? Niemand hat sich beschwert. Auch von der Schule hat sich niemand bei den Unternehmen beschwert. Keine Anfrage bei der Polizei. Die Wolke war wieder weggeblasen und die Kinder haben sich alle gut verkraftet. Und das war's. Und das ist natürlich heute undenkbar. Wir haben natürlich jetzt eine Sorge um uns selbst und erst recht um unsere Kinder, die natürlich dazu führen würde, dass wir keine Ruhe geben würden, bis die Ursache klar gestellt und auch abgestellt worden wäre.
Was war das? War das Hörigkeit gegenüber der Obrigkeit nach wie vor oder war es einfach Lethargie oder war es auf der anderen Seite einfach, ja, wer Wohlstand haben will, der muss das in Kauf nehmen?
Ja, so war es, glaube ich, vor allem, wo gehobelt wird, da fallen Späne und man musste hobeln, man musste Geld verdienen. Und das geht eben mit so ortsüblichen Belastungen einher. Und dann war man tatsächlich relativ träge, was Beschwerden anging, was den Versuch anging, da auf seinem Recht zu bestehen. Und dann hatten die Leute natürlich eine Menge hinter sich. Also die Nachkriegszeit, die unmittelbaren Nachkriegsjahre waren noch nicht lange her. Auch die Bombardierungen waren nicht lange her, die Nächte im Luftschutzkeller. Die Leute hatten eine Menge durchgemacht und so ein bisschen Gas in der Luft, also ein bisschen Erbrechen schien da relativ harmlos. Also die waren schon ziemlich hart gesonnen.
Der Wohlstand für alle, den Ludwig Erhard damals ja auch propagiert hat, der wurde aber nicht von allen so gut gesehen. Gerade auch in der CDU gab es sehr große, massive Bedenken dagegen. Aber auch bei den Linken gab es Bedenken. Was war das? War das jetzt Sozialneid von oben oder war es einfach tatsächlich die Angst vor Massenkonsum?
Ja, das ist interessant, hat mich auch verblüfft, wie sehr Ludwig Erhard mit seiner Parole Wohlstand für alle in der CDU zu kämpfen hatte, wie man da voller Misstrauen beobachtete, dass die niedrigeren Einkommensschichten immer wohlhabender wurde. Man fürchtete, dass die Leute immer frecher würden, immer ansprüchlicher, dass sie immer mehr haben wollten, dass sie so ihre, wie man sagte, natürliche Bescheidenheit verlieren würden und man drängte darauf, den ganzen Prozess stark zu verlangsamen. Man hatte auch so aus konservativer Sicht Angst vor dem Materialismus. Damals waren die Konservativen noch sehr stark so aufs christliche Abendland fixiert, sehr stark so von der Vorstellung eines reichen menschlichen Seelenlebens träumend. Und man hatte jetzt Angst, dass durch den Konsumismus, durch den Materialismus sich die Menschen krass verändern und verflachen würden. Aber vor allen Dingen, dass sie immer ansprüchlicher würden. Das war bei den Konservativen die Hauptsorge. Bei den Linken war die Sorge, dass die Arbeiter ihr eigentliches Interesse, wie man sagt, praktisch das revolutionäre Interesse, den politischen Elan verlieren würden, indem sie immer nur vom Auto träumten oder vom nächsten Moped oder sogar von einem Eigenheim. Also die Intellektuellen konstruierten so wahre Bedürfnisse und die Konsumbedürfnisse seien alles im Grunde genommen falsche, unechte Bedürfnisse. Und der Begriff Konsumterror taucht zuerst bei Konservativen auf, interessanterweise, und wird dann später im Laufe der 60er so von links übernommen. Aber ein ganz wichtiger Grund ist, dass die Bildungsbürger, zu denen die Intellektuellen natürlich zählen, spüren, wie so der Abstand zwischen ihnen und den unteren Schichten immer mehr abschmilzt. Also wie die unteren Schichten sich immer mehr so an sie heranrobben. Also zunächst mal äußerlich durch Kleidung. Die Leute sehen unten immer arrivierter aus. Also das Distinktionsmerkmal gut angezogen, das verliert sich also für die Wohlhabenden, weil jetzt alle gut angezogen sind. Alle achten sehr auf ihr Äußeres. Viele Arbeiter gehen tatsächlich mit einer Anzugjacke zur Arbeit und ziehen sich dann um. Das ist so ein ganz typisches Merkmal der späten 50er Jahre, frühen 60er. Aber dann auch, was die Sprache angeht und durch die wachsenden Bildungschancen auch, da gleichen sich oben und unten immer mehr an. Und die Oberen empfinden das als ein, ganz offen ausgedrückt, Verlust an sozialem Abstand. Man spricht ganz offen darüber, dass die kulturelle Pyramide schmilzt, wo man selber ganz unten steht und man sackt oben immer mehr ab und droht so in der Masse zu verschwinden. Und die Masse ist damals ein Begriff, der mit großer Verachtung verknüpft war. Also zur Masse wollte man auf keinen Fall gehören. Und es war Jürgen Habermas, der als erster sagte, die Masse, das sind wir. Da zählen wir auch zu.
Wenn man das mit heute vergleicht, wo die paar Milliardäre so viel von dem Reichtum haben wie die Hälfte der Menschheit, da kann man ja sagen, so diese ganze Wirtschaftsliberalität hat nichts gebracht, oder?
Nein, die hat nichts gebracht. Die hat eine Zeit lang tatsächlich die Menschen sehr wohlhabend gemacht im Vergleich zu dem Abstand zwischen oben und unten früher. Das ist ja auch heute noch so, dass wir verbreitet doch einen relativ großen Wohlstand haben. Und dann haben wir natürlich diese schwindelerregenden Einkommen, weniger Familien und weniger Einzelpersonen, die dann ständig in der Presse sind. Aber das sind natürlich Zahlen. Und wenn Sie das kulturelle Verhalten ansehen dieser Leute, Elon Musk, das ist ja entsetzlich prollig. Also da kann man nicht sagen, dass das ein Typ ist, der so zur kulturellen Elite gehörte, wie das früher für die Reichen selbstverständlich war, sondern das ist ein Mann, der prollig auftritt und auch so auftreten will und der mit seinem rüden Benehmen auch noch eine Verachtung zeigt gegenüber den Wertmaßstäben von einst. Insofern kann man sagen, dass so habituell die Unterschiede zwischen oben und unten vollständig geschwunden sind.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Im Studio der Autor Harald Jähner.
Immerhin muss man sagen, die Menschen in den 50er und 60er Jahren hatten Zuversicht wieder gewonnen fürs Leben. Kann man sagen, das waren die Glücksjahre der Republik?
Jein. Glück macht natürlich Hoffnung. Also Hoffnung macht glücklich und die Hoffnung, die wurde natürlich ständig genährt durch das beständige Aufwärts der Wirtschaft, auch des eigenen Haushalts. Es schien eine Menge von Dingen erreichbar zu sein, wenn man sich noch mehr anstrengt. Aber dieses sich anstrengen müssen und wollen führt eben zu diesem Nein im Jein. Also es war schon eine sehr stressige Zeit. Man hat wahnsinnig viel gearbeitet, im Schnitt 50 Stunden wöchentlich. Da sind aber nur die offiziellen Arbeitsstunden drin. Es gibt jede Menge unnotierte Überstunden noch. Und die Firmen damals warben mit dem Versprechen um Arbeitskräfte. Bei uns könnt ihr so viel Überstunden machen, wie ihr wollt. Und das führt dazu, dass man wirklich abends erschöpft ins Bett sank oder krass gesagt betrunken. Also man hat wahnsinnig viel getrunken, um wieder runterzukommen. Man hat schon während der Arbeit getrunken, das war damals auch gang und gäbe. Aber man hat dann eben vor allen Dingen abends, um die nötige Bettschwere zu erreichen und den Stress loszuwerden, sich regelrecht zugelötet. Das ist schon erschreckend. Ich habe mal so den Spiegel durchgesehen von damals, wie viel Alkoholanzeigen es da gab. Und auch rein statistisch sind die Umsätze doppelt so hoch fast wie heute. Und das betraf also Frauen wie Männer. Frauengold-Anzeigen gab es in jeder Zeitung. Frauengold, so eine Art Gesundheitstonikum, so wurde es beworben. Ein Likör von über 30%. Und den sollte man tagsüber trinken, wurde empfohlen, weil die Arbeit dann leichter von der Hand ging. Den sollte man irgendwie nachmittags trinken, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und dann vor allen Dingen nochmal ein Gläschen, bevor der Mann nach Hause kommt. Also das war schon alles ziemlich unverfroren, wie man da den Menschen die Droge andrehte.
Waren aber nicht nur die Drogen, die sich da festgesetzt haben, sondern es waren ja auch immer noch die alten Nazis da, die sich auch festgesetzt haben. Ein ehemaliger Nazi-Richter konnte Ministerpräsident werden. Hat die Entnazifizierung also nicht funktioniert? Oder war es einfach so, dass es zu viele waren?
Es waren natürlich wahnsinnig viele. Wenn man die hätte alle Parteigenossen praktisch mit Berufsverbot belegt, dann wäre natürlich niemals so ein Wirtschaftsaufschwung zustande gekommen. Man hätte dann schlichtweg kaum Arbeitskräfte gehabt. Und von Adenauer stammt ja dieser schöne Spruch: Was soll ich machen? Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, wenn man kein sauberes hat. Und das trifft eben die Situation genau. Es gab einfach sehr wenig unbelastete Menschen. Und so musste man notgedrungen die Belasteten nehmen. Und die Politik nicht nur Adenauers, sondern von vielen auch überzeugten Demokraten war damals: Wir schauen nicht mehr zurück, wir rechnen nicht auf, wir machen keine Auseinandersetzung über die Vergangenheit, wer hat was gemacht, außer bei wirklichen Verbrechern, bei wirklichen grausigen KZ-Schergen. Und der große Rest, der soll nach vorne schauen und bleibt ungeschoren, wenn er sich der Demokratie gegenüber loyal verhält. Und das führte eben zu einer doch relativ gut funktionierenden Integration von ehemaligen NS-Angehörigen in die Bundesrepublik. Man muss, glaube ich, in Rechnung stellen, dass die Nazis selbst in den letzten Kriegsmonaten, im letzten Kriegsjahr zur Entnazifizierung viel beigetragen haben. Die Distanz zwischen Regime und Bevölkerung wurde im letzten Kriegsjahr von Monat zu Monat immer größer, weil die wirklich aktiven Nazis dann so ihr wahres Gesicht zeigten, nämlich menschenverachtend, todesverliebt im Grunde genommen, in Angesicht der fast sicheren Niederlage noch so möglichst viel Deutsche mit in den Tod zu nehmen, wie es nur geht. Also statt aufzugeben, die Alten und fast Kinder noch Jugendliche unter Waffen zu stellen, schlecht ausgebildet irgendwelche Posten gegen die Russen zu kämpfen oder die einrückenden Westalliierten. Und wer sich weigert, eben demonstrativ an eine Laterne aufzuknüpfen mit dem Schild um den Hals, ich war zu feige, mein Vaterland zu verteidigen. Also, und in dieser grausamen, menschenverachtenden Schinderei der eigenen Bevölkerung haben so die viele Menschen so das wahre Gesicht des Nationalsozialismus erblickt, sodass es dann zu einer großen Distanz kommt zwischen dem System und den Leuten, was es den Leuten leicht macht, so frenetisch die Amerikaner zu begrüßen. Man, diese Bilder sind ja nicht gefaked, dass sie am Straßenrand standen und dann die Amerikaner begrüßt haben mit Taschentüchern und diese zum Teil tatsächlich die Schokolade aus den Panzern reichten. Und die Amerikaner, Briten, auch die Russen, haben sich gewundert, dass es keine Freischärler gibt, dass es keine Werwölfe gibt. Die Werwölfe waren eine Fiktion von Goebbels. Es gab keine Partisanen. Und sie haben sich gefragt, wie kann das sein, dass ein Volk, das bis zuletzt so erbittert sich wehrt, in dem Moment, wo es kapituliert, die Waffen fallen lässt und sie sind die friedlichsten Lämmer, die man sich nur vorstellen kann. Diese Erfahrung ist für eine große Armee ziemlich einzigartig und lässt sich nur dadurch erklären, dass die Deutschen von diesem System längst die Nase voll hatte, als sie es noch auf Befehl verteidigten.
Und trotzdem konnte Herr Filbinger, der ja noch in den letzten Kriegstagen Todesurteile ausgesprochen hat, Ministerpräsident werden. Also so ganz haut das ja doch nicht hin dann, ne?
Ja, Filbinger und andere, unendlich viele andere, auch berühmte Kanzleramtsminister Globke, Mitverfasser eines Kommentars zu den Nürnberger Rassegesetzen, die standen in hohen Posten. Das Ganze basierte auf der seltsamen Annahme, dass sich fast alle Deutschen zu Opfern Hitlers erklärten. Also sie seien verführt worden, Hitler hätte ihre Gutgläubigkeit ausgenützt, dieses System sei das einer perfiden Kontrolle gewesen von jedem gegen jeden. Und so begriffen sich eigentlich fast alle Deutsche als Hitlers erste Opfer. Und die wahren Opfer gerieten darüber absolut in den Hintergrund. Über Juden sprach zu der Zeit eigentlich keine. Aber wie sehr man selbst gelitten hat unter diesem System, das war ständig in aller Munde. Und natürlich dann der Luftkrieg, also die Nächte im Luftschutzkeller. Man war der Meinung, man hätte genug gelitten und hätte jetzt jedes Anrecht auf ein gut bezahltes Amt, wie man es früher eben auch ausübte. Und auf dieser Fiktion, die natürlich moralisch gesehen eigentlich ziemlich unerträglich ist, basierte aber die Möglichkeit, dass man dann der Bundesrepublik, der Demokratie gegenüber sich loyal verhielt, ohne sich als Verräter vorkommen zu müssen. Weil man zwischen dem NS-Reich und der neu gegründeten Bundesrepublik eine Zäsur machte, in der man sich selbst praktisch als Opfer neu erfand und dann zum Bürger der Bundesrepublik machte. Und dann konnte man so vollmundig plötzlich über die Demokratie reden, wie, ich kenne jetzt Filbinger nicht persönlich, kannte ihn nicht, aber wir damals wahrscheinlich als Richter auch das NS-Regime verteidigt hatte. Das ist moralisch alles furchtbar, aber man muss sagen, es funktionierte. Ohne diese Fiktion eines totalen Neuanfangs wäre, glaube ich, die Bundesrepublik nicht so schnell wieder auf die Beine gekommen. Insofern profitieren wir von diesem moralischen Skandal eigentlich alle.
Auf der anderen Seite wurde ja die KPD, obwohl sie bedeutungslos gewesen ist, relativ schnell verboten. Wie ist das zu erklären?
Ja, rechtsradikale Parteien natürlich auch. Aber die KPD wurde verboten, natürlich im Zuge des Kalten Krieges. Man definierte sich sehr stark einerseits in Kontrast zum Nationalsozialismus und dann vor allen Dingen aber auch in Kontrast zum Ostblock, zum Kommunismus. Und als dessen Vertreter sah man logischerweise die KPD an und hatte sie dann auf absolut undemokratischer Weise verboten und Mitglieder der KPD mit also skandalös hohen Haftstrafen bedacht. Das gehört zu den wirklich finsteren Seiten der Bundesrepublik, vor allem in den Fällen, wo dann auch Verfolgte des NS-Regimes im Grunde genommen wegen ihrer kommunistischen Überzeugung ein zweites Mal an ihren Berufen gehindert wurden und zum Teil sogar in Haft genommen wurden. Das ist absolut skandalös.
Sie haben eben von dem moralischen Verfall auch, von dem wir alle profitiert haben, gesprochen. Veränderung kam ja durch junge Menschen. Welche Rolle hat da die Popkultur gespielt?
Die Popkultur hat eine enorm wichtige Rolle gespielt. Einmal, weil man sie sich als Jugendlicher erobern musste. Man musste die Zugänge dazu sich erkämpfen, indem man quasi entweder Piratensender hörte oder indem man BFBS oder AFN hörte, also die westalliierten Soldatensender. Und da erlebte man ein anderes Radio, man erlebte ein anderes Moderieren beispielsweise. Das waren ja alles keine Profis, sondern die Moderatoren bei AFN, die waren Soldaten. Und man spürte ein Spaß am Senden, am Reden, am Ankündigen von Songs, Formulieren von Jingles praktisch. Das war enorm. Dagegen kam so ein deutscher Radiosprecher einem vor, als hätte der so beim Sprechen einen Stock verschluckt. Also unglaublich steif, fast alles immer abgelesen. Und dieses freie Sprechen der AFN-Moderatoren war was ganz Neues. Und dann natürlich die Musik, also Billy Haley und so weiter, Elvis Presley. Wesley, aber auch viele andere Schlager, Colored Candyman und so weiter. Das waren schon Erlebnisse verglichen mit dem doch relativ grob gestrickten deutschen Schlager. Es ist verblüffend, wie dickfällig sich deutsche Sender im öffentlich-rechtlichen Radio weigerten, diese Musik zu spielen, die doch fast alle Jugend hören wollte. Also die wurden quasi getrieben, also zu den Sendern der sogenannten Besatzer. Und das ist natürlich interessant, dass man dann als Jugendlicher, um seine Musik zu hören, quasi die Sender der Westalliierten hören muss und nicht die der eigenen Heimat. Also da entsteht schon allein dadurch ein großer Dissens, also mit den deutschen Institutionen. Und dann machte die Musik einfach eine andere Emotionalität vor, eine größere Bereitschaft, zu den eigenen Gefühlen zu stehen. Die meisten deutschen Schlager verulkten sich immer selber. Es gab immer sowas nicht selbstironisches, sondern selbstverulkendes im deutschen Schlager. Das hatte sowas ganz Kaltes. Und dagegen waren britische und amerikanische Popmusiken völlig anders gestrickt. Und das führte dazu, dass man auch anders zu seinen zärtlichen Bedürfnissen stand, wie er überhaupt in dieser Zeit, also die Jugend mehr und mehr zu ihrer Zärtlichkeit steht und so ein regelrechter Zärtlichkeitskult bei vielen dann entsteht, der sich sehr stark abhebt von dem sehr körperfernen, sehr kühlen Verhalten der eigenen Eltern.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Im Studio der Autor Harald Jähner.
Was die Republik aber auch verändert hat, das war ja die Spiegel-Affäre. Inwieweit hat die auch zur Pressefreiheit beigetragen?
Die Spiegel-Affäre war ein Skandal und sie machte Skandal, sie empörte viele Leute. Nicht alle. Es gibt eine bestürzende Fernsehumfrage, die ich gesehen habe, wo viele Leute begeistert sind, dass mal endlich die Polizei diesen frechen Spiegel 1 überzieht und diese Leute in Haft nimmt. Ja, über 100 Tage musste Augstein in Haft sitzen für nichts anderes als für einen Bericht über ein NATO-Manöver, in dem der Spiegel rausstellte, dass wir doch beängstigend wehrlos sind und in der Wehrfähigkeit erhebliche Lücken gefunden haben. Das war nicht mal was Neues. Wie dann später rauskam, hatte die Bundesregierung selbst schon Alarm geschlagen und in einer ihrer eigenen Drucksachen genau das herausgestellt, dass wir den sowjetischen Truppen gegenüber relativ blank wären. Also so, wie wir das ja von einer gewissen Zeit auch immer behauptet haben. Und dafür saß der Chefredakteur des Spiegels also 120 Tage in Haft wegen Geheimnisverrat. Und das regte eben viele Leute enorm auf. Es gab die ersten großen Demonstrationen außerhalb von tarifrechtlichen Auseinandersetzungen. Und Adenauer und der Verteidigungsminister Strauß musste ja dann zurücktreten. Der das Ganze in Gang gesetzt hatte. Das hat natürlich der Presse am Ende dann doch viel genutzt und ihr Selbstbewusstsein gegenüber Justiz und Staat sehr gefördert.
Sie beschreiben aber auch, dass Adenauer selbst ein sogenanntes Verlautbarungsfernsehen wollte, was er dann doch nicht durchgekriegt hat. Wie stabil war eigentlich die Demokratie in dieser Zeit? Stand das noch auf der Kippe oder waren das nur kleine Episoden?
Das sind schon Episoden, die als etwas verdächtig erscheinen lassen und dann tatsächlich Ihre Frage nahelegen, wie verankert war demokratisches Denken tatsächlich, vor allen Dingen in den Regierungsspitzen und in der Exekutive und in der Justiz und wie viel Obrigkeitsstaatliche Tradition wirkten da noch weiter. Das ist auf jeden Fall so, dass die frühe Bundesrepublik noch sehr autoritär verfasst war in ihrem Selbstverständnis und dann mehr und mehr das Demokratie lernt. Dazu trägt seltsamerweise der Mauerbau bei, weil die Tatsache, dass die beiden Deutschlands plötzlich einzementiert sind in ihren engen Grenzen und ihrem Status quo, radikalisiert die Widersprüche in beiden Teilen Deutschlands doch eminent. Man hatte immer so die Perspektive, irgendwann einmal in naher Zukunft wird dieses Volk wieder eins werden und dann beginnt eigentlich die wirkliche Zukunft Deutschlands von neuem und die Gesellschaft, die wir jetzt haben, ist eigentlich ein Provisorium. Die Hauptstadt galt als Provisorium. Bonn, also diese seltsame Provinzstadt, ist doch eigentlich nichts für eine wirkliche Hauptstadt. Das ganze Land erschien vielen Ländern als ein so von den Alliierten verordnetes Unikum. Rüdiger Altmann, Redenschreiber von Ludwig Erhard, sagte, Deutschland ist ein Land, das von nichts angeweht ist. Und viele Menschen standen diesem Land ohne viel Vertrauen gegenüber und hatten eben immer in der Fantasie die Möglichkeit, Deutschland wird eins und alles wird anders. Und plötzlich mit dem Mauerbau war der Status quo wie festgeschrieben. Und damit nahm man sich selber auf seltsame Weise ernster. Vorher, die politischen Debatten hatten immer so was Nebulöses. Also vor allen Dingen das Nachdenken über den Staat war immer sehr kulturkonservativ. So zum Beispiel, dieses Land hat keine Idee von sich. Es fehlt so eine überwölbende Identität. Und man spürte überall noch so Phantomschmerzen der verlorenen Größe von einst. So ein sehr kulturkonservatives Raunen war so die typische kritische Haltung zur Bundesrepublik. Und mit dem Mauerbau denkt man plötzlich sachlicher, pragmatischer, man orientiert sich viel mehr auf die real existierenden Widersprüche hin und plötzlich begreift man Demokratie nicht als eine abstrakte Staatsform, sondern als eine auch im Alltag wirksame Lebensform, wo demokratische Teilhabe eingeklagt werden kann und muss. Und so klagt man Demokratie tatsächlich in der Familie ein. Man besteht auf mehr Demokratie am Arbeitsplatz, an der Universität, ganz wichtig, in der Schule. Es kommen die ersten Mitbestimmungsgedanken auf. Man verlangt von Autoritäten, dass sie ihre Entscheidungen begründen, argumentativ. Das verlangt man von den Eltern plötzlich. Da wird nicht einfach nur befohlen und angeordnet, sondern plötzlich müssen sich Väter erklären, sie müssen sich begründen. Das sind alles Phänomene, die Mitte der 60er Jahre oder so ab 61 dann so ganz vorsichtig beginnen, aber dann immer mehr an Fahrt aufnehmen. Und Ähnliches gilt im Grunde genommen wenn natürlich auch viel gehemmter, aber auch für die DDR. Und die DDR-Bevölkerung hatte ja früher immer die Möglichkeit, wenn ich sie gar nicht mehr aushalte, gehe ich rüber in den Westen. Das war zwar gefährlich, aber eben nicht unmöglich und auch nicht so lebensgefährlich. Man ging halt irgendwo über die grüne Grenze und durch die Wälder und verschwand. Und damit war nun Schluss. Das war auf der einen Seite bedrückend, auf der anderen Seite war man froh, dass nicht der Hausarzt möglicherweise übermorgen so wieder weg sein könnte, wie so viele andere, dass die Nachbarn sich nicht einfach verkrümeln könnten, wie sie es ja jahrelang immer gemacht haben. Diese ständige Erfahrung des Ausblutens, die schien jetzt vorbei zu sein und damit entstand so eine Mischung. Einerseits das Gefühl, ja, nun kommen wir endgültig nicht mehr raus, auf der anderen Seite auch gut so, weil jetzt könnte es wirklich endlich losgehen mit uns. Und dadurch wurden auch die DDR-Bürger in gewisser Weise aktiver und radikaler, auch mutiger, was zum Beispiel das Einspruchswesen angeht.
Interessant aber auch die Rolle von Frauen in dieser Zeit. Frauen haben ja im Grunde genommen nach dem Krieg die Republik wieder aufgebaut, die sogenannten Trümmerfrauen. Als dann ein bisschen Normalität wiederkam, wurde das alles zurückgenommen, obwohl es im Grundgesetz ja verbrieft war, die Menschen sind gleich, egal ob Frauen oder Männer. Aber es hat bis 1977 zum Beispiel gedauert, bis Frauen selbst entscheiden konnten, ich möchte arbeiten gehen. Wie ist das zu erklären, dass die Frauen da wieder in so eine alte Rolle zurückgefallen sind, geworfen worden sind?
Man hatte so in den ersten Jahren der Bundesrepublik wenig Vertrauen in die Gesellschaft, die einen umgab. Öffentlichkeit, Gesellschaft war vollkommen desavouiert durch das Dritte Reich, dann zerstört in den Nachkriegsjahren. Da von diesen Trümmern konnte man eigentlich, von Gesellschaft konnte da keine Rede sein. Und so war man eigentlich vollständig zurückgeworfen und fixiert so auf die eigene Familie. Das gilt für den Mann, der fand noch gewisse Bestätigung im Beruf. Aber das Wichtigste für den Mann war die eigene Familie. Der Mann war komplett nur, wenn er eine Familie hatte und sie quasi ernähren konnte. Es waren tatsächlich 1950 fast 100% aller Männer verheiratet. Für die Frauen war die Familie zumindest in ihrem Wunschdenken auch das Wichtigste, fast das Ein und Alles. Aber das war eben nur das Wunschdenken. Der Alltag, der familiäre Alltag war natürlich von Konflikten und Problemen gekennzeichnet. Oft reichte das Geld nicht, dann mussten sie auch arbeiten. Sie wollten auch oft arbeiten, weil sie einfach es nicht aushielten, nur immer in den eigenen vier Wänden. Und die Männer betrachteten damals, weil es mit ihrem Stolz nicht vereinbar war, dass die Frauen arbeiten gingen, es als Privatsache der Frauen, wenn sie sich dann doch durchsetzten mit ihrem Arbeitswunsch. Dann hieß es, das ist dann zwar für mich schlecht, aber es ist deine Privatsache und du musst auch alleine zurechtkommen. In dem Haushalt mache ich deswegen zusätzlich gar nichts. Musst du halt beides leisten. Den Haushalt so perfekt wie vorher. Essen muss so pünktlich auf dem Tisch sein, wie es immer war. Und dann kannst du noch arbeiten. Ist halt deine Sache. Das Geld hat er natürlich genommen. Dass das Geld in die gemeinsame Haushaltskasse floss, war selbstverständlich. Aber die Arbeit wurde nicht gemeinsam geteilt, sondern die Doppelbelastung blieb zu 100% auf den meisten Frauen. Das war schon hart. Und der Spiegel fand damals für die Familie den genialen Titel »In der Galeere des Glücks«. Aus der Perspektive der Frauen eine reine Galeere, eine unglaubliche Arbeitsbelastung. Und es gab eine Umfrage damals der UNESCO unter deutschen Hausfrauen. 80% von denen waren mit ihrem Dasein mehr oder weniger unglücklich. Und bei den befragten Männern war es genau umgekehrt. 80% der Männer waren glücklich in ihren Familien und 20% fanden die Lage nicht so toll. Und das zeigt schon so, wie ungleich die Belastungen verteilt waren zwischen Mann und Frau. Trotzdem blieb die Frau in den meisten Fällen schicksalshaft fixiert auf die Familie. Zum Glück lernten sich viele dann doch ganz gut durchsetzen. Der Mann hatte zwar nach außen hin so das Sagen, er durfte bestimmen über den Wohnort, er durfte auch eine Zeit lang bestimmen, überhaupt, ob Frauen arbeiten durften oder nicht. Er hatte eigentlich in fast allem die juristische Übermacht. Aber die Frauen waren in vielen Fällen doch in der Familie an ganz schönen Machthebeln. Das ging einmal über die Finanzen. In vielen Familien, gerade in den unteren Schichten, führten die Frauen das Haushaltsbuch. Sie teilten den Männern so eine Art Taschengeld zu und hielten dann so das Geld zusammen. Sie kümmerten sich um die Schule der Kinder, um die Ausbildung der Kinder. Und sie hatten fast in allen Bereichen eigentlich das Sagen. Und viele Männer kamen dann ziemlich müde und ausgepowert nach Hause und bewegten sich so in den Familien eigentlich mehr oder weniger wie zu Gast, während und die Frauen dort so den Alltag prägten. Das war auch zum Beispiel bei meiner Familie ganz stark so. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war auch Lehrer, später Rektor und Schulrat. Der wusste nicht mal, wo die Messer lagen. Also wenn meine Mutter mal krank war, wirklich ernsthaft krank, was zum Glück ganz selten vorkam, dann war der vollkommen aufgeschmissen. Also der musste dann essen gehen. Der konnte sich nicht mal ein Spiegelei machen. Und ich habe als Kind dann da schon eine ziemliches, ja, ich muss fast sagen, in dem Moment eine ziemliche Verachtung gespürt, wie wenig lebensfähig so ein normaler Mann war. Aufgeschmissen, wenn die Frau plötzlich ausfiel.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Im Studio der Autor Harald Jähner.
Herr Jähner, lassen Sie uns zum Schluss noch mal auf ein kurzes Thema kommen. Die sogenannten Gastarbeiter, also Migranten, haben für diesen Aufschwung, den es in den Jahren gegeben hat, sehr stark beigetragen. Ich bin über einen Hinweis gestolpert, dass damals diese Menschen, die zu uns kamen, auch in ehemaligen Lagern untergebracht worden sind. Das ist mir bisher neu gewesen. Hat es da keinen Aufstand gegeben in der Bevölkerung? Warum ist das so nahtlos über die Bühne gegangen?
Und man kümmerte sich nicht groß um die Gastarbeiter, so als normaler Bürger. Die arbeiteten nun und verschwanden dann in der Regel in ihre Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte. Darunter waren eben auch ehemalige Lager. Das sind nun nicht diese großen Zwangsarbeiterlager, wie man sie sich so vorstellte, sondern wir hatten ja auch damals in den Städten ziemlich kleine Zwangsarbeiterlager, die dann renoviert wurden und die schon, also rein was die sanitären Anlagen und so weiter anging, einigermaßen menschenwürdig waren. Aber sie waren halt triste und traurig. Es ist schon furchtbar, dann zu 8 oder 12 in so Doppelstockbetten in so großen Zimmern zu leben, mit wenigen Toiletten, wo man dann anstehen muss, wo man quasi zum Waschen auch nur wenig Zeit hat morgens und entsprechend früh aufstehen muss. Das Gemeine war zum Beispiel, dass, wie erwähnt, wollten die Deutschen wahnsinnig gerne Überstunden machen und die Gastarbeiter durften das nicht. Die Gewerkschaften hatten durchgesetzt in vielen Branchen Überstunden, das ist ein deutsches Privileg. Und das war besonders perfide, weil die Gastarbeiter ja ihre Familien nicht dabei hatten in der Regel. Die langweilten sich, wenn sie nur 8 Stunden arbeiteten. Diese Wohnungen waren extrem ungemütlich. Sie hätten ihre Überstunden wirklich gebraucht, weil sie ja nur ausschließlich zum Geldverdienen hier waren und nicht, weil sie Alemannia so toll fanden. Viele hielten sich dann an den Bahnhöfen auf, weil diese Bahnhöfe noch am ehesten so etwas hatten, so von so einer italienischen Piazzetta, wo man so im Stehcafé eben oft raus und rein kann und so zwischen außen und innen immer wechseln kann. Und so dieses Leben, das italienische Piazzetta-Leben, fanden sie am ehesten noch am Bahnhof. Und es war vor allen Dingen quasi psychisch näher an zu Hause. Es war am Gleis, wo es dann schnell nach Neapel ging oder nach Rimini oder sonst wo. Dass aber die Bevölkerung sonderlich aufgeregt hatte, kann man nicht sagen. Es gab allerdings zu Beginn der ersten Gastarbeitertransporte bei den beteiligten Ministerien und Arbeitsämtern sehr wohl die Befürchtung, dass man an die alten Zwangsarbeitertransporte erinnert würde. Und deshalb versuchte man alles, diese Ankunft der Gastarbeiter so diskret wie möglich zu machen. Sie kamen in München beispielsweise an einem Sondergleis an und wurden dann ganz schnell in den nahegelegenen Bunker geführt und dann eben aufgeteilt zum Weitertransport in die einzelnen Betriebe, die sie ja regelrecht bestellt hatten.
Ende der 60er Jahre kam Willy Brandt, löste nach langen Jahren die CDU in der Regierung ab. Sein Motto war mehr Demokratie wagen. Hat das nochmal einen Schub für die Demokratie gegeben? Was glauben Sie?
Ich glaube ja. Allerdings ist die Parole mehr Demokratie wagen auch bereits die Ernte dessen, was in den Jahren vorher passiert ist, nämlich dass die Menschen nach dem mehr Demokratie verlangten. Er hat quasi eine Parole aufgenommen, die in der Bevölkerung so als Wunsch, wenn auch nicht explizit formuliert, aber als Wunsch ja alltägliche Praxis wurde. Man bestand eben auf mehr Mitsprache, man wollte, dass Behörden sich erklären, man rebellierte gegen autoritäres Verhalten an allen möglichen Enden, die Jugend natürlich vor allem, aber nicht nur. Lehrer opponierten dagegen, wenn Schulleiter einfach Dinge verordneten. An den Universitäten gärte es, also der Mittelbau gegen die Professoren. Und so nahm Willy Brandt die Parole mehr Demokratie wagen auf, so als eine Tendenz der Zeit.
Herr Jener, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, es war schön hier zu sein.
Der Autor Harald Jener im Gespräch über sein neues Buch Wunderland, die Gründerzeit der Bundesrepublik von 1955 bis 1967. Mein Name ist Joachim Stracke und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.